Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kuhli beim Talk, der Podcast über kleinbäuerliche Lebensmittelerzeugung und Kuhliebe. Viel Spaß! Vielleicht hört man es, ich bin ein bisschen außer Atem, weil ich hier gerade die Bella bei mir habe und mir einen Spaziergang gemacht und die kleine Maus, die rennt. Das ist echt abartig, da komme ich gerade so hinterher. Die hat richtig viel Energie und jetzt sind wir Straßen aufgerannt, über die Wiese, hier zum oberen Hof und ja, sie gibt halt den Ton an. Und man hört ja, glaube ich, auch, wie sie hüpft. Und ich renne halt hinterher. Und ja, komme da ganz schön außer Atem. Das macht richtig Spaß. Ja, die Podcast-Folge hat ein bisschen wild gestartet. Und wild ist auch weitergegangen. Weil ich habe Esel dann austauft heute. Nur für ein paar Stunden, weil der Boden immer noch nass ist. Und gestern war sie halt geil draußen. Und dann hat die halt so eine Energie gehabt, dass die wirklich am Stück ewig lang gesprungen sind. Ihre Runde dreht haben, der Kopf so schön elegant nach oben gekriegt hand und verschiedene Gangarten gewechselt hand. Das sieht immer faszinierend aus. Und da habe ich dann eben die ganze Zeit zuguckt. Und es ist ja auch klar, dass sich die Energie erstaut, wenn man einen Tag Itnos kann. Also Itnos oft weit, draußen war sie schon, aber halt im Paddock, also auf befestigtem Boden. Aber auf der Weide ist halt schon mal was ganz anderes und die Weide ist auch viel, viel größer. Aber da das Wetter so schlecht war und geregnet hat, konnte sie den einen Tag Itnos und haben halt dafür umso mehr Energie zeugt. Aber ich finde es einfach faszinierend und toll, wie die Esel einfach zwischen den Gangautowechsel kennen und wie schön die dann springet. Nicht wie so Trampel, sondern so richtig elegant und erhabe und der Kopf so nach links und rechts, nach oben gestreckt. Voll schön, das muss man echt mal gesehen haben. Und die springt halt dann auch immer so parallel. Und dann macht sie ganz schneidige Kurve und wendet. Also das kennt die so gut wie Pferde, würde ich mal behaupten. Also zumindest in der Eleganz standet sie denen nichts nach. Ja, dann wollte ich eigentlich direkt auf der Void den Podcast aufnehmen. Aber aus irgendwelchen Gründen hat man irgendwie keinen Ton gehört hinterher, als ich es nochmal angehört habe. Und deshalb habe ich mich entschlossen, das nochmal neu zu machen. Jetzt ist es zwar schon dunkel draußen, aber der Pummel ist da und sicher die einzige Katze, die mir jetzt über die Podcast-Folge hinweg begleiten wird. Alle anderen Tiere sind versorgt und im Stall und vielleicht auch schon am Schlafen, man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist die Stallzeit rum und ich wollte euch eigentlich die freudige Nachricht verkünden, dass die Britta ihren Nachwuchs bekommen hat. Am Freitag ist die kleine Bella auf die Welt gekommen. Am Morgen hat man schon gemerkt, dass es mit der Wehe losgeht und am Abend, eigentlich ziemlich passend zur Stallzeit, ist dann wirklich losgegangen. Und die, ja, wir haben sie Bella genannt, ist auf die Welt gekommen. Bella wegen dem Anfangsbuchstabe B, der ja immer so sein muss wie der Anfangsbuchstabe von der Mutter. Und weil Bella die Mama von der Britta war, also die Oma von der Bella, hieß auch Bella und nach ihr haben wir sie benannt, einfach ja in Gedenke an sie. Und auch in Dankbarkeit, weil die Bella war eine super klasse Kuh, ja, die dann halt leider eine Entzündung gehabt hat. Und ja, deshalb mussten wir uns leider von ihr verabschieden, aber es war mehr ein Erlöse für die Bella. Obwohl es sehr schwer fällt und vor allem für meine Mama, weil das ihre Lieblingskuh war. Also der trauert sie noch sehr hinterher und die Bella war halt auch einfach wunderhübsch und auch so ein Jersey-Mix. Und ja, sie fällt halt irgendwie umso schöner, dass wir jetzt die kleine Bella haben, die uns auch ganz stark an die große Bella erinnert, weil sie ja zumindest verwandt sind und auch ähnlich aussieht. Die kleine Bella ist, wie gesagt, während der Stallzeit abends auf die Welt gekommen. Es war eine reibungslose Geburt. Man musste nichts helfen, aber wir haben natürlich alle zuguckt. Und war jetzt sozusagen einsatzbereit, falls es Komplikationen gehen hätte. Es hat ganz normal angefangen mit den Füßen, die hinten ausgeguckt haben. Also man sieht immer zuerst die Füße, zumindest wenn alles gut geht. Dann kommt der Kopf und dann schlupft der Rest vom Kälble. Und die Britta hat es ja im Liege gemanagt, was ganz gut ist. Dann fällt das Kälble ja jetzt weit ab. Und ja, während der Wehe ist sie dann halt mal gestanden, hat so ein bisschen mit den Beinen gestampft. Aber ist ja klar, das sind Schmerzen. Und da waren wir halt bei ihr, haben die gut zugeredet. Und dann ja, sind wir echt froh, dass es der Britta und der Bella gut geht, dass beide wohl auf sind, dass es eine relativ schnelle Geburt war. Und die Britta hat dann die Bella auch komplett von oben bis unten abgeschlutzt. Kühe haben ja so eine lange, raue Zunge. Von dem her ist das dann wirklich richtig abgeschlutzt. Also die nasse Bella wurde da mal richtig sauber gemacht von dem ganzen Schleim und so weiter. Und hat jetzt auch ein richtig tolles Fell. Ganz braun und schwarze Augen, zumindest schwarz umrahmt, so wie die Jerseys das Hand und lange schwarze Wimpern. Also ein absoluter Traum. Ganz zart und elegant von der Figur her. Also eher wie so Rehbaby, auch typisch Jersey. Und lange Beine, schon bei der Geburt war das auffällig, dass sie so lange Beine hat. Also sie war kein kleines Käble oder ja, klein Itte, aber halt zart mit ihren langen Beinen. Und ja, dann, nachdem die Britta die da so gründlich abgeschlotzt hat und irgendwie das Schwänzchen mitgenommen hat, als ob sie dran kauen will, das war ein wenig crazy. Aber ja, genau, dann hat die Britta auch direkt Milch gegeben, was sehr gut ist, weil das Käble kommt ja ohne Immunsystem auf die Welt und baut es dann nur über die Muttermilch auf, weil die Kühe gäbe ja in den ersten Tagen eine Biestmilch, die viel gelber ist als normale Milch und auch viel gehaltvoller und eben auch wichtige Bausteine fürs Immunsystem enthält. Und deshalb ist es schon wichtig, dass das Kalb dann zeitnah, nachdem es auf der Welt ist, auch Klei trinken kann. Ja, mir hat dann der Bella das Fläschchen gegeben mit der Milch von Britta, während die Britta ihr nur den Bobbes abgeschlotzt hat. Und da hat sie auch schon ein bisschen getrunken. Im Liegen natürlich, stand ganz erneut. Und dann hat mein Bruder die Bella auf den Arm genommen. Da hat man erst noch mal gesehen, dass es schon ein großes Käble ist. Und dann rüber in die Box da, wo ich frisch eingestreut habe mit viel Stroh, damit es schön euch liegt und auch schön warm hat. Und so war das dann die erste Stunde für die Bella. Und der Britta hat es auch gut. Jetzt springt der Pummel mir an. Ja, bei uns ist das jetzt so, dass die Mutterkuh irgendwie nach dem Käble schreit oder dass das Käble nach der Mama schreit. Ich denke, das liegt halt vor allem auch daran, dass wir so eine enge Bindung zu unserer Kühe haben und ja, wir ein gegenseitiges Vertrauen haben. Und die Britta deshalb weiß, dass die Bella in gute Hände bei uns ist und dass wir uns gut kümmert, so wie wir uns ja auch um sie kümmert. Und mir schätzt das auch wirklich sehr. Also ein Käble ist nicht nur Mittel zum Zweck, dass die Kuh Milch gibt, sondern ein Käble ist ein Wunder und ein Geschenk zugleich. Einfach, ja, einfach ein Wunder. Man muss so eine Geburt wirklich mal gesehen haben und auch wie schnell sich so ein kleines Käble entwickelt. Und wie gesagt, da schreit niemand irgendwie, also das haben wir auf dem Hof noch nie gehabt. Vor allem ist ja die Bella dann auch weg. Also die Bella, die sieht ja die Britta und kriegt ja auch wirklich nur die Milch von der Britta. Ja, also mir schottet die halt ab, sondern wir verbringen ja dann richtig viel Zeit mit der Bella, dass sie sich auch nicht allein fühlt, dass sie irgendwie einsam ist oder gelangweilt. Da die Käble ja immer so schnell schon fit sind und gleich am nächsten Tag konnte sie auch schon standen und rumhüpfen. Und da hat auch die Sonne gescheint, haben wir sie gleich rausgelassen und ein paar Runden ja, im Hof dreht. Also wir haben sie einfach frei springen lassen. In dem Alter Gottes ja nur, da sind sie zwar schnell, aber nicht so, dass sie mit hinterherkommt. Weil man muss ja immer ein bisschen aufpassen wegen der Straße. Ein Autofahrer rechnet ja halt damit, dass da ein Käble rumrennt und das Käble kennt keine Autos. Also ist das schon ein bisschen gefährlich, deshalb muss man da gut gucken. Und da danach, die nächste Tag, haben wir die Bella immer mit in den Stall da, damit sie die große Kühe ein bisschen beobachten kann und gucken kann, was die so macht. Und auch gleich schon sieht, was die eigentlich fresset. Und gerade die Sammerli hat sie irgendwie voll ins Herz geschlossen. Da hat sie tatsächlich heute Abend auch schon richtig lange Heuhalm im Mund gehabt. Obwohl die ja noch gar kein Heu frisst, die Bella. Aber das hat sie sich wohl von der Sammerli abgeguckt und hat da drin rumgeschlotzt. Und ja, das ist schon bemerkenswert, wie viel die Kleine schon auffasst und lernt. Und mir macht auch immer, wenn es das Wetter zulässt, eben Spaziergänge draußen. Wobei man das jetzt Spaziergang nennen kann, eigentlich ist es eher ein Sprint, weil die Kleine, die rennt wirklich schnell und da ihr halt, ihr lasst ihr quasi frei, in welche Richtung sie rennen will und rennt einfach nur hinterher, am Bändel natürlich, weil frei wäre es ja viel zu gefährlich. Die gibt auch Vollgas de Borgnauf über Stock und Stein. Hat da riesen Freitra. Im Zaun kann man sie natürlich eh drin erlauben, weil die kennt ja keinen Weidezaun. Die rennt da einfach durch. Das muss man ihr, wenn sie ein bisschen größer ist, dann mal beibringen. Aber was mir jetzt eben schlannet, ist, dass man am Bändel läuft, weil das dann die Kuh später viel umgänglicher macht, wenn sie das kann. Weil wenn eine Kuh noch nie am Bändel gelaufen ist und noch nie anbunden war, dann dreht die total durch, wenn man das versucht, wenn sie erwachsen sind. Weil die kooperiert dann Geiten, die sind dann buckig, weil das einfach nicht kennt, das Gefühl. Und jeder Hund und ja, jedes Pferd ist ja mal anbunden, einfach wenn sie kurz warten müssen oder so. Und deshalb wollen wir das den Kühen natürlich auch beibringen, weil das dann einfach im Umgang viel besser ist. Es gibt ja so viele Situationen, wo das wichtig ist, zum Beispiel beim Klaue schneiden. Da muss man ja auch irgendwie von A nach B kommen. Und das machen wir halt immer übers Halfter. Mit dem Strick laufen wir halt danach, wo sie nahe messen. Und deshalb ist es schon wichtig, dass die umgänglich sind. Und bei der kleinen Bella merkt man das halt auch schon, dass sie sich erst gesträubt hat, in die Richtung zu laufen, in die ich will. Also wenn man da ein bisschen nach vorne zieht, dann zieht die sofort nach hinten und lauft rückwärts. Das ist typisch Kuh. Ich glaube, das macht die in jedem Alter. Aber so langsam weiß sie jetzt, dass wenn die kommen, dann dass es dann losgeht und dann darf sie ja frei nachrennen, wo sie will. Und das macht einfach ja richtig Spaß. Und ich habe ja immer meine Gummistiefel da und mein Stallhäs. Und ja, dann komme ich da echt schon ganz schön in Schwitze, wenn die da so schnell durch die Gegend flitzt und ich hinterher. Wenn man die Kälber einfach nicht unterschätzen darf. Die sind schon so schnell, so fit. Und jetzt ist sie natürlich nur leicht. Also ich kann sie auf jeden Fall bremsen. Und wenn sie dann irgendwann mal älter sind, dann hat man ja da als Mensch keine Chance mehr. Weil die ja dann viel mehr wiegt als man selber. Dann kann man Körpergewicht gegen Körpergewicht nichts mehr reißen. Ja, also ich bin total begeistert von der Bella. Wir alle sind total begeistert von der Bella. Obwohl wir natürlich viel Zeit mit der Bella verbringen. Und auch versucht immer schön viel Abwechslung reinzubringen, dürfen wir die natürlich nicht zu sehr verwöhnen und nicht zu sehr vermenschlichen, sage ich jetzt mal, weil es ist einfach eine Kuh und kein Mensch. Weil wenn man das zu arg macht, dann verlieren die, glaube ich, wenn sie groß sind, der Respekt vor allem. Weil sie dann denken, mir wäre gleich. Aber da die Kuh ja viel mehr Kraft hat wie mir, wirkt sich das ein wenig anders aus. Wenn die Zuneigung zu uns zeigt und uns vielleicht liebevoll boxen will, dann ist das für uns wahrscheinlich eher ein Rippebreller. Da muss man schon einen guten Mittelweg finden zwischen Liebhabe und Zuneigung zeigen und Vertrauen aufbauen und akzeptiere, dass es ein großes, starkes Tier ist, gegen das man keine Chance hat, sondern eigentlich nur dankbar sein kann, dass sie eben so ruhig und gutmütig sind. Und deshalb ist so ein liebevoller Boxer für uns Menschen dann meistens nicht so gesund. Und deshalb ja, muss man irgendwie gucken, dass sich schon ein bisschen den Respekt vor dem bewahrt. Wie genau das funktionieren soll, weiß ich auch wirklich. Bisher hat es eigentlich ganz gut geklappt. Ja, vielleicht einfach ja, später, wenn sie mal größer sind, ein bisschen mehr der Ton angeben oder so beim Rennen. Ich sehe alles entscheiden lau. Mal gucken. Die Britta gibt auch, wie gesagt, eben richtig gut Milch, so viel, dass die Bella das Geitelöl trinken kann und die Katze den Rest auch jetzt schaffe. Deshalb müssen wir aktuell die Milch nur in die Güllegrube leeren, weil wir sie jetzt in den Milchtank tun darf, die erste Zeit. Sehr schade, aber so sind die Regeln. Und ja, die Britta hat ein super tolles Euter, ist natürlich sehr groß, aber sie hat das Kälbchen ja gerade erst auf die Welt gebracht, da ist das normal, das wird ja dann über die Zeit wieder kleiner. Und sonst passt es auch. Wirklich, also die Britta gibt viel Milch und da funktioniert alles, das ist tipptopp. Und die Britta kriegt natürlich auch viel Aufmerksamkeit. Ist ja eh die Lieblingskuh von meinem Bruder und hat alle möglichen Sonderrechte. Von dem her, denen geht's wirklich gut. Jeder erfährt da wirklich Wertschätzung. Es geht da nicht nur um die Milch, weil wenn man Landwirtschaft nur betreiben würde wegen der Milch und dem daraus resultierenden Gewinn, dann könnte man es gleich bleiben lassen. Weil so viel verdient man da nicht. Man muss da schon mit Herzen bei der Sache sein. Und es ist halt ein guter Kompromiss, wenn man sagt, das Kalb bekommt die Milch, das es braucht. Und der Rest ist für uns und das Milchwerk. Zur Weiterverarbeitung zu Käse, vor allem bei unserem Milchwerk. Also, dass uns die Tiere wichtig sind. Aber das sagt auch die Feriengäste zum Beispiel immer, dass man das richtig fühlt bei uns, dass uns die Tiere wichtig sind und dass die an erster Stelle standet. Und so wünsche ich mir das eigentlich auch. Aber das gehört halt auch nur bei der kleinstrukturierten Landwirtschaft. Die Bella hat übrigens noch keine Ohrmarke, sie ist aber auch erst ein paar Tage alt. Also haben wir noch klein bisschen Zeit, aber nicht mehr viel. Aber für so kleine, süße Ohren sind so große, klobige, gelbe Ohrmarken einfach hässlich. Das passt einfach nicht. Deshalb zögern wir das immer hinaus, bis halt die Frist quasi ausgeschöpft ist und tun dann eben notgedrungen noch die Ohrmarke rein. Gern drauf verzichten. Zumal bei uns die Tiere eh Name hat und die Nummer auf den Ohrmarke völlig irrelevant ist für uns. Aber fürs System ist es natürlich wichtig. Ja, dann mussten wir diese Woche auch noch eine Milchprobe abgeben. Also gesammelt, wo die Milch von allen Kühen drin ist. Die wird dann untersucht auf irgendwelche Krankheiten. Das muss man jedes halbe Jahr machen. Alternative wäre, dass man jeder Kuh Blut abnimmt. Da ist es natürlich schon geschickter, wenn man das über die Milch machen kann. Eh schon immer kontrolliert, ob die Kühe irgendwas haben. Da die Milch jeden zweiten Tag abgeholt wird, ist die Milch ja sehr streng kontrolliertes Produkt, wo man sich absolut sicher sein kann, dass da nichts drin ist, was nicht reingehört. Ja, jetzt gibt es ein bisschen ein krasser Themawechsel. Und zwar gibt es neben meiner absolut riesigen Kuhliebe noch weitere Faszinationen, die jetzt erst am Wochenende eigentlich entdeckt haben. Und zwar durfte ich am Wochenende ja bei meiner Familie, also meiner Tante und meinem Onkel, die nebenbei noch Imker sind, Kerze aus Bienenwachs machen. Natürlich Tierfiguren vor allem. Und die haben wir eben wirklich nur aus reinem Bienenwachs hergestellt. Da ein Docht reinbastelt und in Form gegossen. Und das Wachs ist ja wirklich ein reines Naturprodukt. Besteht eben aus den Wabe im Prinzip. Und es hat so einen Spaß gemacht. Muss ich echt sagen, ich habe da nebenbei noch so viel über Bienen gelernt und auch Zeug gekriegt, dass ich jetzt wirklich begeistert bin. Und mich frage, wieso ich so wenig über Bienen gewusst habe. Weil die sind echt spannend. Ich habe auch direkt zwei Bücher mit heimgenommen. Alles habe ich angefangen zu lesen, ist richtig gut geschrieben. Und also, da steckt so viel hinter so einem Bienenvolk, das ist echt verrückt. Ich habe zum Beispiel gerade gewusst, dass wenn die Königin schlüpft, die, wo als erstes schlüpft, tötet alle andere mit dem Stachel, damit ja, es am Ende dann eben nur eine gibt. Finde ich krass, finde ich voll hart. Und wenn eine Biene irgendwie ein bisschen verkrüppelt, schlüpft, in die Fliege kann oder so, dann wird die aus sofort getötet, weil kranke Tiere schwächen das Volk und führen im schlimmsten Fall dazu, dass das Volk stirbt. Und das wolle die Biene eben verhindern. Es gibt da zum Beispiel so eine Milbe, weiß nicht mehr genau, wie die heißt, aber die verursacht zum Beispiel, dass ja, verkrüppelte Biene schlüpft. Also sind im Prinzip sehr gefährlich für Bienenvolk, weil das Bienenvolk muss gesund sein, um zu überleben. Und auch, dass die männliche Biene, die man ja Drohne nennt, zum Beispiel Geizstecher kennt. Ist doch auch irgendwie crazy. Die wären eigentlich nur durchgefüttert von den Bienen, dienen zur Fortpflanzung und danach sterben sie auch. Oder werden eben umgebracht von den anderen Bienen. Und die Bienenkönigin ist ja eh nochmal größer als die Drohne. Also die Drohne ist auch schon größer als die normale Biene. Und die Königin ist eben die allergrößte. Und allein über die Nahrung, die man denen gibt, entscheidet sich dann, ob der Königin schlüpft oder eine normale Biene. Und ja, auch das Bienenvolk ist so wahnsinnig strukturiert. Also da gibt es die Biene, die rumfliegt und guckt, wo es Nahrung in der Nähe gibt, also Nektar und Pollen. Und da nimmt man die Biene, die schon ein bisschen älter sind, weil es da jetzt so schlimm ist, wenn sie quasi nicht mehr zurückkehren, weil es halt auch gefährlich ist. Und da dann auch, wenn die eben zurückkommt und saget, wo es was Leckeres gibt, dann schwärmet die Sammlerbiene aus und sammelt eben ja, Nektar und Pollen für ihren Vorrat. Und als Imker, da nimmt man ja dann den Honig, dann kriege die Biene Zuckerwasser als Ersatz. Und man muss als Imker natürlich das auch mit den Schädlingen im Griff haben, also dass man möglichst keine Milbe im Volk hat. Und ich wusste auch gar nicht, dass die Bienenwabe unterschiedliche Farben hat. Also die helle Bienenwabe sind die, wo der Honig drin ist. Und je dunkler die Bienenwabe, das zeigt, dass da schon mal Nachwuchs geschlüpft ist. Und die nimmt zum Beispiel meine Tante und mein Onkel dann nicht für Honig. Sondern die sind dann einfach nur für den Nachwuchs. Also die Farbe sich so dunkel, dadurch, dass da eben Nachwuchs auf die Welt gekommen ist. Und ich wusste auch gar nicht, dass Biene Farbe erkennen können. Also die Bienenkäste haben ja immer so einen Stand vorne drin. Und dort dran wissen die Biene, dass sie da reinfliegen müssen und nicht in eine andere Kaste. Also, ich habe immer gedacht, das sei eher für den Imker, dass der weiß, der hatte hier das grüne Volk oder das rote und so weiter. Aber das sind die Bienen, die das erkennen. Und da gibt es noch so viel weitere spannende Sache über Bienen, die ich ja unbedingt eigentlich auch mal noch erzählen möchte. Aber vielleicht liest sie da erstmal noch das Buch zu Ende, damit ich das dann mal gesammelt sagen kann. Ich finde es nur echt verrückt, wie strukturiert die sind und wie streng auch einfach und irgendwie auch gnadenlos. Und ja, ich weiß nicht, wusstet ihr sowas? Oder habt ihr mal euch näher mit Bienen beschäftigt? Also, ich finde es total underrated. Möchte mich da schon näher damit befassen. Ich finde es halt irgendwie strange, dass es halt Tiere sind, die man jetzt streicheln kann. Also, ja, irgendwie, du hast da zwar der Bienenvolk und kümmerst die und pflegst die, aber wirst halt zum Dank gelegentlich auch mal gestochen und kannst jetzt streicheln. Und alle meine Tiere hier, die kann ich halt streicheln und das macht halt schon einen Unterschied. Aber Bienen sind ja definitiv sehr wichtig auch für die Natur. Und es ist ja auch wichtig, dass man weiß, was man da für einen Honig konsumiert, dass es vor allem wirklich echter Honig ist. Gab ja Skandale erst mit dem Honig, dass es gar kein echter Honig war in der Verpackung, sondern irgendein Zuckergemisch. Und das ist ja absolut Frechheit. Deshalb lieber die heimische Imker unterstütze. Da weiß man auch, was man kriegt. Und zeigt dann gleichzeitig auch die Wertschätzung denen ihrer Arbeit gegenüber. Weil Bienen, man hat definitiv mehr Arbeit, als sie jemals denkt hätte. Also die zu pflegen, über den Winter zu bringen, gucke, dass das Volk gesund ist, gucke, dass das Volk nicht abschwärmt. Ja, in dem Sinne möchte ich es dann eigentlich auch mit der Folge soweit belassen. Ich hoffe, es war spannend für euch und falls es irgendwelche Fragen gibt, dürft ihr die mir sehr gerne stellen. Ich muss hier nur den kleinen Pummelknuddel, der jetzt die ganze Zeit geduldig zugehört hat, und auch den kleinen Orangenen. Und dann bis nächste Woche. Tschüss!
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.